Wir begrüßen euch sehr herzlich zu unserem Teil 3 inzwischen schon. Ich mache wieder eine kleine Wiederholung. Es ist heute ein sehr dichtes Programm. Ich werde mich bemühen, jetzt nicht so schnell zu sprechen, weil ich jetzt wieder das Gefühl habe, ich muss alles aufholen. Wir haben letztes Mal gesprochen davon, dass wir mit der Theologie des Leibes begonnen. Das ist dieser Moment, wo Jesus Christus uns zurückführt an den Anfang. Wir gehen sozusagen an seiner Hand, weil er von sich selber sagt, er ist der Weg, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wir lassen uns von ihm eine Hand führen in den Anfang, an den Anfang zurück, um uns genau anzuschauen, wie dieses erste Ehepaar gelebt hat, nämlich Adam und Eva. Der Anfang der Bibel ist das erste Ehepaar und das Ende der Bibel, da spricht die Bibel von der himmlischen Hochzeit. Das ist jetzt, also wir sind aufgerufen, an den Anfang zurückzuschauen, um zu schauen, wie wir leben sollten oder wie wir ursprünglich geplant waren. Und der Blick in die Zukunft, das ist unser Blick dort, worauf wir angelegt sind. Alle Menschen haben dieses Streben, diese unstillbare Verlangen nach Gott, mit ihm dann irgendwann mal vereint zu sein. Und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns in der Theologie des Leibes. Wir werden uns heute mit dem Anfang befassen, mit diesem Plan Gottes. Und wir werden das übernächste Mal genau genommen uns befassen mit dem, worauf wir hinstreben, auf dieses Ziel, auf dieses Leben nach dem Tod, nach unserem Tod. Dort, wo unser Leben in Erfüllung geht. Wir müssen uns das so vorstellen, dass das Leben jetzt auf der Erde nur eine Vorbereitung ist. Wir müssen das Beste daraus machen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das nicht das Letzte ist. Das Letzte ist das, was uns noch erwartet. Und jetzt ist die Vorbereitung darauf. Wenn wir das nämlich aus den Augen verlieren, dann legen wir zu sehr Augenmerk auf dieses Leben jetzt und das macht uns nicht glücklich. Das werden wir aber alles noch hören. Johannes Paul II. Spricht von drei wichtigen Bibelstellen. Das nennt er das Triptychon. Und das erste ist, Jesus Christus beruft sich auf den Anfang. Das ist der Anfang, auch unser Anfang. Er sagt, wenn wir wissen wollen, wie wir geschaffen sind ursprünglich, wofür wir auf der Welt sind, dann sollten wir uns auf diesen Anfang genauer anschauen. Zurückführen lassen und den Anfang dieses Ehepaares, dieser zwei Schöpfungsberichte uns ganz, ganz genau anschauen. Und wir haben uns das schon angeschaut letztes Mal und haben erkannt, dass es heißt, als Mann und Frau schuf er sie als Abbild Gottes. Und es wird gesagt, erstens, dass wir Abbild der göttlichen Dreifaltigkeit sind. Das heißt, wir sind Abbild nicht so sehr von Gott, sondern vielmehr von der göttlichen Dreifaltigkeit, von dieser personalen Gemeinschaft, von dieser Beziehung, die diese drei göttlichen Personen miteinander haben. Also Mann und Frau sind Abbild einer Beziehung. Wir sind dazu berufen, in Beziehung zu leben, heißt das. Mann und Frau sind deshalb verschieden, damit sie eins werden können. Von ihrem Körperbau her, aber auch von ihren Eigenschaften. Sie sollen sich gegenseitig eine Hilfe sein, sie sollen sich am Weg unterstützen in den Himmel, sie sollen sich ergänzen. Und diese Männlichkeit und Weiblichkeit haben wir letztes Mal sehr ausführlich euch erzählt. Ich habe euch auch den Link geschickt. Ich hoffe, ihr habt euch das angeschaut von Professor Bonelli, weil es wirklich lustig und auch irgendwie entlastend ist, das zu leben, zu lesen, dass es und zu hören in seinem Video, dass es diese Unterschiedlichkeit wirklich gibt. Also wir dürfen uns nicht einreden lassen, dass es keinen Unterschied gibt, sondern es gibt sehr wohl die Unterschiedlichkeit und das hat einen guten Grund, dass wir uns gegenseitig durch unsere Eigenschaften helfen, jeder so gut er es kann, aber dass wir uns eine Ergänzung sind, das ist ganz wichtig. Der Franzi hat gesagt, dass Johannes Paul II. Immer gesagt hat, der Mann ist der Garant für die Liebe. Er ist der Initiator, dass die Liebe passiert. Er macht diesen Heiratsantrag, er schaut, dass die Liebe im Fließen bleibt in der Familie, indem er die Frau von außen und die Kinder von außen beschützt. Es gibt eine Studie, und zwar, die ist am Anfang des 20., also 1900, irgendwas in den 10, 20er Jahren gemacht worden, könnte ich euch auch noch schicken, von einem Soziologen, der ist herumgereist und hat sich gefragt, der war nicht christlich orientiert oder nicht christlich also motiviert, er hat sich gefragt, wo auf der Welt sind immer Hochkulturen entstanden und warum. Und er ist zu einem Ergebnis gekommen, das ist eine ganz tolle, berühmte Studie, er ist zu einem Ergebnis gekommen, dass nur dort, wo der Mann treu bei der Familie geblieben ist, wo eine monogame Ehe war, dort konnte sich in der Familie und über der Familie hinaus Kultur entwickeln. Nur dort sind Hochkulturen. Wenn wir nach Afrika schauen, so schön das Land ist, so toll die Menschen dort sind, dort gibt es keine Hochkultur. Die Hochkulturen sind in Europa, in Asien und so weiter. Also immer dort, wo monogam gelebt worden ist, wo der Mann sozusagen dafür geschaut hat, und das erkläre ich jetzt aus dem Grund, weil der Mann der Initiator ist, der seine Familie beschützt hat, damit sich innerhalb der Familie eine Atmosphäre entwickeln konnte, aus dem dieser Überquell, nämlich das ist dann die Kunst und die Kultur, ja, entwickeln konnte, da hat es dann immer einen Vater dazu gebraucht. Das ist hochinteressant und das ist jetzt die Ergänzung noch dazu. Und wir haben dann auch, ich möchte jetzt die Männer gar nicht mehr nochmal wiederholen, aber wir haben dann auch von den Frauen gesprochen. Und bei den Frauen setze ich jetzt wieder an, weil da habe ich nur zwei Eigenschaften erwähnt. Im Johannes Paul II. Sagt, die Welt braucht Schönheit, um nicht in Verzweiflung zu fallen. Die Schönheit legt, wie die Wahrheit, Freude in das Herz des Menschen. Also wir brauchen Schönheit, um uns daran zu erfreuen. Die Schönheit beruhigt, haben wir gesagt. Und sie legt Freude in das Herz des Menschen, sagt Johannes Paul II. Und wir haben davon gesprochen, dass die Frau eben schön ist, dass sie eine ganz große Beziehungsfähigkeit hat. Sie ist die Fachfrau, die Kompetenz schlechthin für Beziehungen. Und das braucht sie für das Kindererziehen. Und das Dritte erwähne ich jetzt, da fangen wir jetzt an oder ergänzen das, was wir letztes Mal nicht gesagt haben, das ist das Geheimnis. Jede Frau hat ein Geheimnis. Eine Frau will, ich sage das jetzt und mache mich damit jetzt wieder angriffig, weil ich weiß, dass junge Mädchen es oft gar nicht so sehen, aber da können wir auch gern drüber reden, aber ich würde Sie jetzt um Ihr Wohlwollen bitten, dass Sie es einfach nur zuhören und dass wir, ich führe Sie in den nächsten Abenden dann so hin, also am Schluss der Vorträge haben die meisten es dann zugeben können. Eine Frau will erobert werden. Es ist heute nicht mehr so. Sozial gesehen ist es heute nicht mehr so, wie es zu unserer Zeit war. Aber es ist schon so, wenn man mit jungen Frauen spricht, dass sie das schon verstehen können. Sie wollen gern um ihrer selbst willen geliebt werden. Der Mann, wir Frauen wünschen uns doch sehr einen starken Mann an unserer Seite, der unsere Wünsche erkennt, der uns beschützt, aber der auch ein Gentleman ist, der uns hilft, in den Mantel hilft, die Tür aufhaltet, was weiß ich. Diese ganzen Dinge wünschen wir uns auch, beziehungsweise fühlt man sich dann immer sehr geehrt. Ich habe das Glück, dass ich so einen Mann habe. Ich bin da sehr verwöhnt. Aber ich habe erlebt Situationen, wo Frauen das gerne selbst machen wollten. Zum Beispiel die Situation in einem Zug. Ein Mädchen ist aufgestanden, eine junge Frau. Und der junge Bursch, die haben sich nicht gekannt, ist aufgesprungen und wollte ihr den Koffer herunternehmen. Und sie hat den angeschnauzt und gesagt, nein, das kann ich ja selber. Ich brauche da keine Hilfe. Und in dieser Situation habe ich mich schon auch oft gesehen. Wir sind Kinder unserer Zeit. Wir Frauen, wir sind emanzipiert. Wir glauben, wir brauchen das nicht. Wir können alles selbst machen. Es stimmt schon. Wir können sehr, sehr viel selbst machen. Aber ich glaube, eins der Geheimnisse der Frau oder fürs, jetzt nicht der Frau, sondern für das Frausein wäre es, wenn wir uns wieder helfen lassen würden, wenn wir wieder ganz Frau sein könnten vom Innersten her, und dann werden die Männer auch wieder mehr Männer sein. Gut, kehren wir zurück. Das Geheimnis der Frau, sie will erobert werden, sie sehnt sich danach, für ihretwegen geliebt und geschätzt zu werden. Sie möchte gern haben, dass ihr Innerstes erkannt wird, ihr Herzensgeheimnis. Das, was sie ausmacht als ganzen Menschen. Und dieses Geheimnisvolle, was wir Frauen an uns haben, das hat auch Gott, weil wir haben doch gesagt, dass alle diese Eigenschaften auch göttliche Eigenschaften sind. Und in Jeremia 13 steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Das ist doch wunderschön. Und das kann ich jetzt als Frau total nachempfinden. Dass ich mich gerne finden lassen möchte. Dass ich jemanden gerne an meiner Seite habe, der versucht, mich zu erkennen. Das ist ein Liebesbeweis, dass mich jemand versteht und mich gut kennt und mich erkennt. Das ist eine so tiefe Freundschaft. Das ist etwas ganz... Das entsteht natürlich auch in einer Ehe erst so nach und nach. Ja, das ist jetzt nicht so, dass man etwas... Ich glaube nicht, dass das schon in einer Verlobungszeit so sein kann, weil man da ja auch, wenn man nach dem lebt, was die katholische Kirche uns sagt, dass man eben noch keine Sexualität lebt vor der Ehe. Und man hält sich daran, was großen Segen bringt. Man kann auch noch umkehren. Könnte ich euch viele Beispiele erzählen von Paaren, die umgekehrt sind noch vor der Hochzeit und als reines Paar dann in die Kirche eingezogen sind. Aber dieses innerste Geheimnis, ja, das auch in der Sexualität natürlich gelebt wird. Aber ich spreche jetzt auch von meinem seelischen. Das zu finden, das dauert natürlich ein bisschen. Das kann man nicht so schnell noch in einem oder zwei Jahren erkunden. Ja, also das zeigt, Gott ist ein Geheimnis, das man suchen muss. Die Frau strahlt das aus. Gott ist ein Geheimnis, das man suchen muss. Beide, Mann und Frau, offenbaren etwas von Gott und zusammen zeigen sie das vollständige Bild Gottes. Und es ist immer schwierig, wenn einer so sein will wie der andere bei einer Partnerschaft, dann geht diese Ergänzungsfähigkeit der beiden verloren. Oder wenn der eine den anderen so haben will, wie er sich's vorstellt, dann ist der andere, kann auch nicht mehr authentisch und frei leben. Das ist ein entsetzlicher Zwang. Wenn man sich kennenlernt, dann muss man schon versuchen, sich so kennenzulernen, wie der andere, wie man ist, ja, wie Gott uns geschaffen hat. Natürlich gehen wir beide jetzt als Paar den Weg, dass man sich immer wieder bekehrt, dass man immer wieder einfacher wird für mein Gegenüber, ja, weil dieses Bekennen der Sünden und diese Umkehr, dieses ständige sich erneuern von Grund auf, ja, mein Herz erneuern, das bewirkt, dass es leichter wird, miteinander zu leben. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich auch, bevor man heiratet, so gut kennenlernt, und zwar das richtige Bild und nicht das Bild, was ich gern haben möchte, sondern dass man das reale Bild sieht. Deswegen ist es so unendlich wichtig, dass man sich prüft vor der Hochzeit, dass man sich ganz, ganz gut prüft. Ja. Und die Studien, das haben wir schon erwähnt, letztes Mal zeigen, dass Paare, die sehr männlich und sehr weiblich sind, also dass die glücklicher miteinander sind. Also wenn die wirklich ganz authentisch ihre Berufung leben können. Ja. Gut. Und es braucht aber Mut, es braucht mehr Mut, sich auf diese leibhaftige Andersartigkeit einzulassen, als auf die Spiegelung des Gleichartigen. Und was immer noch übrig bleibt, ist diese zu ergründende Andersartigkeit. Das frappiert und überrascht mich heute noch bei meinem Mann, obwohl wir jetzt schon so lange verheiratet sind, über 30 Jahre. Diese Andersartigkeit des Geschlechts, einerseits ist es natürlich immer eine Herausforderung, das müssen wir wirklich zugeben, und andererseits ist es aber auch eine Spannung, die immer da ist, und das ist etwas Schönes, ja, immer in diesem Spannungsfeld zu leben, dass man den anderen nie ganz verstehen wird. Er bleibt immer wie von einem anderen Planeten. Ja? Da bleibt immer noch etwas, was wir nie verstehen. Und das ist gut so. Nur nicht den anderen. Ich möchte nie haben, dass mein Mann so wird wie ich. Oder so wird, wie ich es mir mit meinem weiblichen Gehirn vorstelle. Also wir sind dazu gerufen, uns gegenseitig zu ergänzen und in den Himmel zu führen. Gut. Beginnen wir jetzt mit den sogenannten drei Erfahrungen im Paradies. Das ist der Plan Gottes, den er für uns vorgehabt hat. So hat das erste Ehepaar gelebt. Und anhand von wenigen Versen werden wir jetzt das erforschen. Doch die Worte Christi, die Bezug nehmen auf den Anfang, lassen uns im Menschen einen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen diesen beiden verschiedenen Situationen oder Dimensionen menschlichen Seins entdecken. Jener Zustand, eben der geschichtliche Zustand, das ist dieser Zustand, in dem wir jetzt leben, ja, reicht jedoch in jedem Menschen ohne Ausnahme mit seinen Wurzeln theologisch in seine eigene Vorgeschichte zurück. Das heißt, in den Zustand der ursprünglichen Unschuld. Sagt Johannes Paul II. 1979 bei seiner vierten Katechese, ganz am Anfang. Das heißt nichts anderes, dass jeder von uns spüren kann, irgendwann, dass wir unsere Wurzeln haben bis zu diesem ursprünglichen Zustand der ursprünglichen Unschuld, so nennt er das. Die ursprüngliche Unschuld ist die Zeit vor dem Sündenfall, und das können wir alle irgendwann einmal spüren, sagt Johannes Paul II. In einem Morgengebet, in einer Oration der katholischen Kirche steht: Erhöre uns Gott, unser Heiland, und gib, dass wir in deinem Lichte leben und die Wahrheit tun. Denn als Kinder des Lichtes sind wir aus dir geboren. Mache uns zu Zeugen unter den Menschen. Also es ist dieser Anfang mit dem großen Reichtum an Licht. Die beiden Menschen sind noch voll im Licht Gottes gestanden. Es hat sie noch nichts getrennt von Gott. Gut, liebe Eva, würdest du jetzt bitte die vorlesen?
Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, wirst du sterben. Dann sprach Gott, der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen allen Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht.
Danke. Also wir haben jetzt die Situation, dem Menschen wird die Schöpfung vorgeführt. Und es ist im Moment, wird nur von einem Menschen gesprochen. Das ist der Genesis-Bericht, wo zuerst mal nur ein Mensch da ist und da wird nur der Mensch genannt. Und es wird ihm die Schöpfung vorgeführt, es wird ihm anvertraut, es wird ihm gesagt, wovon er essen darf und wovon nicht. Und vom Baum der Erkenntnis darf er nicht essen, denn davon wird er sterben. Und er bebaut und hütet nun die Schöpfung, den Garten Eden, das Paradies. Aber er war alleine. Und Gott sprach, nun, er hat alles, was Gott gemacht hat, war alles gut. Und jetzt sagt Gott, aber es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Und er sagt, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also es ist jetzt eine große Betonung wieder mal auf dieser Schriftstelle, weil Gott jetzt selber sagt, es ist etwas nicht gut in seiner Schöpfung. Und es betrifft wieder den Menschen. Immer wenn so eine Betonung kommt, betrifft es den Menschen. Und das heißt, es betrifft auch uns. Alles, was wir jetzt besprechen, diese drei Erfahrungen, sagt Johannes Paul II., diese Erfahrungen sollte jeder von uns einmal machen. Jeder von uns einmal in seinem Leben. Dafür ist es nie zu spät. Und das erste ist die Erfahrung des Alleinseins, so nennt er es. Und er sagt zwar, der Mensch ist allein, ja, das steht in der Schrift, aber es ist nämlich nicht gut. Und der Mensch ist eine Bezeichnung, die alle Menschen betrifft. Wir wissen zwar, dass es der Mann ist, weil aus diesem Mann wird dann die Eva herausgenommen und geschaffen, aber es steht noch der Mensch. Komischerweise steht der Mensch, es steht nicht der Mann. Das heißt, es betrifft jeden von uns. Also bezieht sich die Erfahrung des Alleinseins auf beide Geschlechter, auf alle Menschen. Und dann sagt Gott, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das heißt, der Mensch braucht eine Hilfe. Speziell jetzt der Mann, wir wissen, es ist der Mann, aber jeder Mensch braucht eine Hilfe. Jeder Mensch braucht etwas, ein Gegenüber, mit dem er besser durchs Leben kommt. Das ist eine wunderschöne Stelle. Und diese Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er aber nicht. Durch dieses Alleinsein wird sich der Mensch bewusst, dass er mit keiner anderen Art von Lebewesen auf der Erde auf die gleiche Stufe gestellt werden kann. Denn er benennt alle Lebewesen, das heißt, er kennt sie genau, und er macht aber die Erfahrung und es wird ihm bewusst, dass von diesen Lebewesen er keine Hilfe bekommt. Diese Passage des zweiten Schöpfungsberichtes ist eine Vorbereitung auf die Erschaffung der Frau. Das ist ohne Zweifel, sagt Johannes Paul II. Aber unabhängig davon besitzen diese Verse eine ganz tiefe Bedeutung. Denn vom ersten Moment befindet sich der Mensch vor Gott auf der Suche nach seinem Wesen, nach seiner Selbstbestimmung. Heute würde man sagen, nach seiner Identität. Das ist für jeden und es ist niemals zu spät, das zu erkennen. Aber im Idealfall ist es die Zeit der Reife, wenn ein junger Mensch reift, bevor er geheiratet hat, findet er seine Identität. Das heißt, er erlebt sich vor Gott alleine. Er erkennt, dass er von Gott geschaffen ist, im besten Falle, so wie wir es letztes Mal besprochen haben, Gottes Kindschaft, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ich lasse mir mein Herz ganz erfüllen, das ist eine Reife, damit werde ich unabhängig von diesem Bedürfnis von anderen, mir das ständig zu erwarten und mir sogar nehmen zu müssen oder zu erpressen. Ich bin ganz unabhängig. Ich lasse mir mein Herz erfüllen. Meine Identität ist als Mann oder Frau. Und ich weiß, dass Gott mein Schöpfer ist. Das ist der Reifeprozess. In diesem Schöpfungsbericht, in diesem zweiten, erfährt der Mensch allerdings als erstes, was er nicht ist. Der Mensch befindet sich am Anfang alleine vor Gott. Er kann seinen sogenannten Selbstbesitz finden, aber er kann sich niemanden schenken. Er kann erkennen, was seine erste Bestimmung ist, denn er kann erkennen, dass er mit Gott in Beziehung treten kann. Er kann zu ihm beten. Er empfängt die Liebe Gottes. Das können andere Lebewesen nicht. Und er hat auch niemanden, dem er sich verschenken kann. Er hat keinen Gleichgesinnten, keinen gleichbürtigen, keine Schöpfungsgestalt, den er sich schenken kann. Er bleibt immer Kind Gottes und er ist allein. Und damit unterscheidet er sich von der sichtbaren Welt aller Lebewesen. Er kann sich keiner Giraffe oder keine Ameise oder keinem Affen schenken. Das geht nicht. Er kann nicht mit einem Affen sagen, komm, wir beten jetzt Gott an. Das funktioniert nicht. Ich habe euch ja gesagt, der Mensch unterscheidet sich dadurch vom Tier, indem er sich entscheiden kann, Gott zu suchen, sich für das Gute zu entscheiden und zu beten zu ihm. Er kann sich ausrichten nach Gott. Das kann ein Tier nicht. Ein Tier kann viel, aber das kann ein Tier nicht. Wir werden also Zeugen der Tatsache, sagt Johannes Paul II., dass sich der Mensch von den Lebewesen unterscheidet. So entdeckt er sich selbst und er behauptet sich als Person. Und der Begriff Person ist ein ganz wichtiger Begriff. Er kann sich zwischen Gut und Böse entscheiden. Es kommt dieser Moment der Selbstbestimmung dazu, der Entscheidung, und das bedeutet des freien Willens. Ich kann mich durch meinen freien Willen selbst entscheiden. Gott zeigt ihm also, was er nicht ist. Er ist kein Tier. Und Gott zeigt ihm das so auffällig, denn er erteilt ihm eine Lektion. Er weiß, dass der Mensch kein Tier ist und trotzdem führt er ihm alle Tiere vor, um ihm zu zeigen, was er nicht ist. Was jetzt passiert ist, dass der Mensch, der nach dem Abbild Gottes geschaffen wurde, so wie wir das letztes Mal gehört haben, im ersten Schöpfungsbericht, wird nun Partner des Absoluten, er wird nun als Partner Gottes dargestellt, der sich als Subjekt, als Person zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod entscheiden muss. Gott sagt ihm ja genau, nur von einem Baum darfst du nicht essen. Das ist der erste Bund mit Gott. Nur durch sein Menschsein wird der Mensch in Beziehung mit Gott gebracht. Nur durch sein Menschsein, dadurch, dass er Mensch ist, wird der Mensch in Beziehung mit Gott gebracht. Das nennt man auch den ersten Bund. Er weiß um den Sinn seines eigenen Körpers. Er kann sich aber niemand durch diesen Körper schenken. Und so kommt er zur Überzeugung, dass er allein ist. Er ist sozusagen ein Körper unter Körpern, weil ein Tier hat auch einen Körper. Und er kennt aber seine Leibhaftigkeit, er kennt seine Personalität, er kennt, dass er über seinen Körper transzendent, er kann über seinen Körper hinaussteigen und kann zu Gott beten. Er kann sich nach etwas Höherem, nach Gott ausstrecken. Das erkennt er. Er ist ein Körper unter Körpern, aber er ist was anderes, er ist was Höheres. Nur der Mensch kann nach seinem freien Willen und nach seinem Gewissen sich entscheiden für Gut und oder Böse. Das müssen wir heute wirklich betonen, weil wir so in Versuchung geführt werden von unserer ganzen Welt, die uns umgibt, die uns alle auf uns einschreien, tu das, was dir gut tut, tu das, was du in deinem Bauch empfindest. Nein, wir haben noch immer das Gewissen, wir haben noch immer das Gewissen, das gebildet wird. Wir haben alles, was wir an moralischen, ethischen Vorstellungen haben, das sollen wir nie ablegen und uns einfach wie ein Tier leben, sondern das ist ein Teil unserer Identität, unserer Kultur, unseres Menschseins. Also wir sollen ein Empfinden entwickeln, sagt Johannes Paul II., für die Bedeutung des eigenen Leibes. Und er sagt, die Bedeutung des eigenen Leibes und des Leibes des anderen Geschlechtes, der so anders ist als der eigene, besser zu verstehen, heißt, Gott besser zu verstehen. Gott hat uns als zwei verschiedene Geschlechter geschaffen, damit wir uns einander verschenken können, geistig, körperlich, damit wir erkennen können, dass wir zu etwas Höherem berufen sind, dass wir zusammen zu Gott beten können, zusammen eine Familie gründen können und dass wir uns zusammen in den Himmel helfen. Das ist die gleiche Ebene unter den Menschen, aber nicht mit den Tieren. Und auf diese Liebesbedeutung, auf dieses Liebesangebot von Gott reagieren wir in verschiedenen Art und Weise. Der Ehemann sagt für diese Liebeserklärung eine Antwort, also von Gott, die er an seine Frau richtet. Du bedeutest mir so viel, dass ich ganz für dich leben will. Und in der Sexualität, dort, wo ich meinen Körper dem anderen schenke, drückt sich das so aus, indem man zuerst danach ausgerichtet ist, dass es dem anderen gut geht. Das ist ein Riesenunterschied, ob man miteinander Sex hat und sagt, ich nehme mir was für mich, dass es mir gut geht, oder ob man sagt, ich möchte haben, dass es dir gut geht. Das ist ein Riesenunterschied. So leben wir dieses sich verschenken in der Sexualität. Es ist ein hingerichtet sein auf den anderen. Was kann ich machen, dass es dir gut geht? Und Johannes Paul II. Sagt, man bindet sich im ehelichen Akt so innig aneinander, dass wir jedes Mal das Geheimnis der Schöpfung entdecken. Das heißt, das Geheimnis der Schöpfung, ich bin von Gott gemacht, der die Liebe ist, aus Liebe geschaffen und zur Liebe geschaffen. Das ist das Geheimnis der Schöpfung. Oder er sagt, es ist auch das Gleiche, wie zum ersten Mal sich beim Namen nennen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich den Franzi zum ersten Mal bei seinem Namen genannt habe, wie ich ihn kennengelernt habe. Das war ein besonderer Moment. Und er sagt, das ist dieser Moment, wo man diese innere Distanz hat, doch zueinander, wo man aber schon diese Vertrautheit hat, dass man jemanden mit seinem Namen nennt. Und er sagt, er vergleicht es, in diesem Moment sollten wir uns klar werden, er ist ein Geschenk von Gott. Er gehört einmal ganz Gott und dann gehört er es mir. Und das sollen wir auch bei der Sexualität so leben. Ich nehme dich an als Geschenk von Gott. Du gehörst zuerst mal ganz Gott und er schenkt dich mir. Ich nehme dich an als Geschenk von Gott. Dieses Annehmen des anderen und dieses sich Verschenken der Selbsthingabe, das nennt man die bräutliche Bedeutung des Leibes. Dieser Ausdruck ist der allerwichtigste Ausdruck der ganzen Theologie des Leibes. Und wir werden ihn jetzt noch einmal besser besprechen, weil er so wichtig ist. Johannes Paul II. Sagt, dass sowohl Eheleute als auch jene, die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen leben, also die zölibatär Lebenden, Priester und Klosterschwestern, haben einen Leib. Alle haben wir einen Leib. Und jeder von uns hat einen Leib, der eine bräutliche Bedeutung hat. Das ist in unseren Leib eingeschrieben. Das ist ein wunderbarer Ausdruck, die bräutliche Bedeutung des Leibes. Es heißt, ein Hingespanntsein auf diesen Jesus, auf diesen Gott, auf den wir so hingerichtet sind, wie ich es euch schon jetzt erklärt habe, nach unserem Tod, dass da immer noch etwas bleibt, immer etwas zurückbleibt, noch etwas, das uns nicht ganz erfüllt. Wir haben diese große Sehnsucht nach etwas und irgendwann muss uns klar werden, wonach das ist. Nämlich es ist die Sehnsucht nach Jesus Christus, der kommen wird. Ehelose leben das schon jetzt. Sie verzichten auf Sexualität, auf eigene Familie. Sie sind dem Ruf gefolgt, den Jesus in sie gelegt hat. Dieses Leben mit Verzicht hier auf Erden zu leben. Es ist ein ganz großer Verzicht. Der Verzicht auf eigene Ehe und Familie ist ein sehr, sehr großer Verzicht. Es ist der Verzicht auf etwas Wunderschönes, das sind sich Zölibatärlebende natürlich total bewusst. Es ist nicht, schauen wir mal, sondern es ist, sie verzichten auf etwas Wunderbares. Priesteramtskandidaten können diesen Verzicht nicht von sich selbst aus leben. Sie können es nur durch die Kraft Jesu Christi. Wir Ehepaare leben auch in dieser Spannung, aber wir sollten es jedenfalls einmal verstehen, denn es gibt auch in der besten Ehe Zeiten, wenn einer krank ist oder wenn einer auf Reisen geht und so weiter, wo wir nicht die Sexualität leben können. Und dann können wir das sehr gut üben, dass wir auf etwas viel Größeres angelegt sind. Die Ehe ist nur eine Vorbereitung auf die himmlische Hochzeit. Und diese Realität, die himmlische Hochzeit, wird viel schöner, als wir es uns ausmalen können. Viel schöner als unsere Ehe auf Erden. Viel schöner als unser Leben hier. Der Zölibatäre in der katholischen Kirche überspringt dieses Leben auf der Erde. Und er zeigt uns, dass die Ehe mit Jesus Christus schon jetzt lebbar ist. Johannes Paul II. Sagt, der Zölibatär-Lebende lebt ein prophetisches Leben. Er zeigt uns das, was kommen wird, auf unser aller, weil wir werden im Himmel, heißt es dann, wir werden nicht mehr verheiratet sein, wir brauchen die Ehe nicht mehr, wir brauchen keine Sexualität mehr, weil wir Jesus Christus haben, weil wir mit ihm diese Hochzeit leben und diese Vereinigung. Wir werden ganz versunken sein, die Schönheit Gottes, seine Liebe zu betrachten und zu verstehen. Und das ist unsere Berufung. Und das Leben hier ist die Vorbereitung drauf. Und wie gesagt, der Zölibatäre zeigt uns, dass es möglich ist, mit seinem Verzicht auf die Sexualität, auf die Ehe, zeigt er uns, es ist jetzt schon möglich, das zu leben. Und diese deutliche Bedeutung des Leibes, in dem Bewusstsein, dass wir unseren Ehepartner als Geschenk von Gott bekommen, dass er zuerst mal ganz Gott gehört und dann erst mir, dann lebe ich anders. Und dann lebe ich eine bräutliche Liebe. Die bräutliche Liebe heißt, das ist eine Liebe, die in Erwartung ist. Mir ist bewusst und ich erwarte diese Hochzeit, die erst kommen wird. Das Ehepaar lebt das natürlich anders als eine Person, die Single ist, als eine Person, die zölibatär lebt, weil wir uns verschenken können einander. Aber wie gesagt, die Erwartungshaltung bleibt. Es bleibt noch immer dieser Rest an Sehnsucht bleibt noch bei uns, bei allen. Und das entscheidende Merkmal dieser bräutlichen Bedeutung des Leibes ist die Hingabe der eigenen Person an den anderen. Das kann jeder leben, egal in welchem Lebensstand. Es ist die Selbsthingabe. Es ist die Übergabe sozusagen des eigenen Ichs. Ich gebe dir mein Ich. Ich verschenke mich an dich. Ich versuche dir alles zu geben. Ich behalte nichts für mich zurück. Und dieses Ich gebe dir mein Ich ist viel stärker als nur ein Wohlgefallen oder ein Begehren oder sogar ein Wohlwollen. Dieses Ich gebe dir mein Ich, das ist echt, das ist radikal. Ich gebe dir alles, was ich habe, das gebe ich dir. Ich versuche es dir jedes Mal zu geben. Das sind sehr hohe Ansprüche, das ist schon klar. Aber das ist die Selbsthingabe. Ich schenke mich dir mit allem, was ich habe. Das ist eben radikal, ja. Das ist eben ein Unterschied zu allen anderen Formen, wie man sich begegnet, Freundschaft oder so weiter. Und sich selbst verschenken bedeutet, ich trete außerhalb meines eigenen Ichs und ich gebe es dir. Ich biete es dir an als Geschenk. Und dein Ich wird dadurch erweitert und bereichert. Es wird mehr. Ich kann dir nicht mehr geben als mich selbst. Das können wir in der Ehe leben, das können wir im normalen Leben leben, in jeder Situation, in die wir hineingestellt sind. Das macht ein Arzt, indem er sich an seine Patienten verschenkt. Das macht eine Klosterschwester, indem sie sich an ihre Schüler oder an ihre Kinder verschenkt. Das macht ein Priester, das machen wir im Beruf, das machen wir in der Familie. Das ist dieses sich selbst verschenken. Natürlich kann ich mich jetzt nicht bis zur Selbstaufgabe verschenken, das ist klar. Aber in der Ehe, in diesem Ehebündnis, in der Familie mit meinen Kindern, jede Hausaufgabe zu Hause, ja, oder jede Putzen, Kochen, alles ist eine sich verschenken an den anderen. Und oft ist es ein großes Opfer dahinter, wenn wir uns nicht so wohl fühlen oder wenn wir einen Stress haben oder wenn zu viel los ist oder keine Ahnung oder wenn wir Sorgen haben. Alles mit Liebe tun. Es ist ein Geschenk, eine Gabe in vollkommener Freiheit. Der Begriff Freiheit ist jetzt ganz wichtig. Die Freiheit besteht nicht darin, dass man tun kann, was man will, sondern sie gibt einem nur das Recht zu tun, was man soll, sagt Johannes Paul II. Ich kann mich nur in Freiheit verschenken. Es kann niemand von mir mich erpressen, mich zu verschenken. Oder ich kann niemand anderen zwingen, dass er sich an mich verschenkt. Ich kann niemanden zwingen, dass er mit mir ins Bett geht. Ich kann schon ihn zwingen, ja, mit vorgehaltener irgendwas Waffe, aber dann ist es ein sich nehmen, dann ist es kein Geschenk. Nur wer sich besitzt, kann sich verschenken. Johannes Paul sagt, indem wir uns selber hingeben, finden wir den klaren Beweis dafür, dass wir uns selber besitzen. Indem wir uns verschenken, die Selbsthingabe leben, das ist der Beweis, dass wir uns auch besitzen. Nur was ich besitze, kann ich auch verschenken. Johannes Paul II. Sagt, wenn Gott Jahwe sagt, es sei nicht gut, dass der Mensch alleine bleibt, bestätigt er, dass der Mensch allein dieses Wesen nicht vollständig verwirklicht. Er verwirklicht es nur, wenn er mit irgendjemandem lebt und noch tiefer und vollkommener, wenn er für irgendjemanden da ist. Ich bin für dich da, ich bin für meine Kinder da. Also dieses Attribut bräutlich ist der kraftvollste Ausdruck von Liebe, in der der Mensch zum Geschenk wird. Wie die Braut dem Bräutigam beim ersten Mal und durch dieses Geschenk den Sinn seines Seins verwirklicht. Es ist der zentralste und wichtigste Begriff in der Theologie des Leibes. Und der Sinn meines Seins ist, ich bin von Gott erschaffen, ich bin um meiner selbst Willen ein Geschöpf, das von Gott erschaffen worden ist. Und ich kann mich nur durch die aufrichtige Hingabe meiner selbst voll und ganz verschenken. Dieses Alleinsein, wir sind noch immer beim Alleinsein, ist ein positives Alleinsein. Und es ist das Alleinsein mit Gott. Es ist kein negatives, es ist kein negativer Zustand. Es ist positiv. Es ist der Moment, wo der Mensch erkennt, dass er von Gott kommt, zur Liebe geschaffen ist und letztendlich auf ihn, mit ihm, also dass wir auf die himmlische Hochzeit zugehen. Das ist das damit gemeint. Manche Personen, also es gibt immer wieder Momente, auch in einer Ehe, auch in einer tiefen Ehe, wo man sich alleine fühlt. Wo man merkt, jetzt bin ich ganz allein. Und wo das Einzige, den man hat, ist Gott. Und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist beten. Und da kann man das natürlich, sich das beim ersten Mal, muss man sich da zurechtfinden und erkennen, dass Gott immer da ist. Er wartet immer auf mich. Aber dass ich ihm mein Herz von ihm, dass ich da richtig investieren muss, damit ich gefeit bin vor einem unglücklichen Alleinsein. Also das Alleinsein vor Gott, er hat eine positive Dimension. Und dieses Erkennen ist die Voraussetzung, dass man ein guter Ehepartner wird. Das ist eine Voraussetzung für eine Reife. Und das Gleiche gilt auch für Zölibatärlebende. Mache ich nochmal den Bildschirm frei und ich wollte die Eva vielleicht bitten, dass sie das nochmal vorliest, bitte, liebe Eva.
Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander.
Wir hatten jetzt das ursprüngliche Alleinsein und jetzt kommen wir zum nächsten Begriff, das ist die ursprüngliche Einheit. Gott hat erkannt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine bleibt. Er führt die Tiere vor und der Mensch erkennt, dass das aber nichts ist, dass er sich diesen Tier nicht schenken kann. Und nun passiert etwas ganz Eigenartiges und das ist sehr oft in der Bibel, wenn Gott einen Plan hat, dann schlafen die Menschen ein. Ja? Dann lässt er die Menschen in einen tiefen Schlaf fallen. Und das macht er jetzt auch mit diesem Menschen. Und er nahm eine seiner Rippen und verschloss dann die Stelle mit Fleisch. Und aus dieser Rippe, die er vom Menschen genommen hat, hat er eine Frau gemacht und führt sie dem Menschen zu. Der Mensch wacht auf und sagt, wow, endlich, dieses prachtvolle Gegenüber, endlich habe ich jemanden. Ich sehe, dass wir perfekt ineinander passen. Diese Frau hat ja einen wunderschönen Busen. Sie hat wunderschöne Haare. Sie hat wunderschöne Beine. Das ist ja das Schönste. Ich hätte mir es nie überlegen können. Und das ist endlich Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das ist das erste, so sagt man, Liebesgedicht, auch wenn es sehr archaisch klingt und sehr, ja, eigenartig vielleicht klingt, aber man sagt, es ist das erste Liebesgedicht, weil der Mensch, Adam, kann es nicht besser ausdrücken. Das ist ja genau das Gleiche, wie ich bin. Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und es gibt ja auch einen Namen. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und dann steht gleich, und darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Also, das Erste ist, dass der Herr aus der Rippe einen Menschen, einen neuen Menschen baut. Das heißt, das soll bedeuten, die Frau ist wesensgleich dem Mann, sie ist aus seiner Rippe gebaut. Und diese Wesensgleichheit bezieht sich vor allem auf den Körper in erster Linie mal. Das Interessante ist, dass Thomas von Aquin zu dieser Stelle Folgendes sagt in seiner Summa. Dies war ein äußeres Zeichen dafür, wie Mann und Weib in besonderer Weise verbunden sein sollen. Denn das Weib soll nicht den Mann beherrschen. Deshalb ist sie nicht aus einem Teil des Kopfes geformt worden. Sie soll aber auch nicht vom Manne wie eine Sklavin gehalten werden. Deshalb ist sie nicht aus einem Teil der Füße geformt worden. Das Sakrament sollte versinnbildlicht werden. Denn aus der Seitenwunde Christi am Kreuze flossen die Sakramente, Wasser und Blut, woraus die Kirche geformt worden ist. Er will damit sagen, dass aus der Seite, dort wo die Frau, aus dieser Teil der Rippe, dort wo die Frau, aus der die Frau gebaut worden ist, das versinnbildlicht die Seitenwunde Christi. Dort, wo das Herz auch ist. Also die Frau kommt viel mehr aus der Stelle, wo das Herz ist, als von irgendeiner anderen Stelle. Sie ist das Herz des Mannes. Sie ist ihm ganz verbunden. Sie kommt aus dem Teil des Körpers, das Wichtigste ist eigentlich im Menschen, ja, das Herz. Und diese Wesensgleichheit bestätigt eben Adam dann noch mit diesem Ausruf Bein von meinem Bein. Also diese Wesensgleichheit, die sich vor allem auf den Körper bezieht. Ja. Und es ist das nun die Antwort auf diese Hilfe, die ihm entspricht, die ihm ähnlich ist. Und für das Wort Hilfe ist das Hebräische, wird in dem Fall das hebräische Wort Esanekto verwendet, und dieses Wort wird immer dann verwendet in der Bibel, wenn es um eine Überlebenshilfe geht. Wenn Gott dem Menschen eine Hilfe schickt, die ihm hilft zu überleben. Diese Hilfe, die der Mensch jetzt braucht, die ihm geschickt wird, die ihm entspricht, ist eine Überlebenshilfe. Es ist die Hilfe, die auch in größter Not dem anderen hilft. Aber es bezieht sich auf uns beide. Wir sind uns es ist nicht jetzt eine Putzhilfe. Der Mann braucht keine Putzhilfe. Ja? Der Mann braucht eine Hilfe für seine Eigenschaften, die er nicht hat. Er braucht die Frau, die zwischen den Zeilen lesen kann. Er braucht die Frau, die ein Beziehungsmensch ist. Und die Frau braucht den Mann, damit er beschützt sie, damit er ein Machtwort manchmal spricht bei den Kindern, damit er auf den Tisch haut, damit er das Geld verdient, damit er die Familie nach außen hin festigt, ja, und stark macht. Und das ist dieses Esanekto, das ist diese unendlich große Hilfe, die uns Gott hier gegenseitig schenkt. Und das ist nun die Antwort. Und diese Antwort, Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, scheint zu sagen, siehe ein Leib, der die Person ausdrückt. Und Johannes Paul II. Sagt, aus Genesis 2,23 geht klar hervor, dass der Mensch von Gott als besonderer Wert geschaffen wurde, aber auch als besonderer Wert für sich selbst. Erstens, weil der Mensch ist, zweitens, weil die Frau für den Mann und umgekehrt der Mann für die Frau da ist. Das ist diese Hilfe, die mir entspricht. Also Adam und Eva erkennen, dass sie beide Personen sind, Subjekt, gleich an Würde, aber total verschieden. Und sie erkennen, dass sie beide anders sind als die anderen Lebewesen, aber unterschiedlich in ihren Körpern. Sie sind sich gegenseitig Hilfe. Die Frau, könnte man sagen, macht die Hilfe Gottes sichtbar. Es ist diese Hilfe, die er sich gewünscht hat, die Hilfe, die ihm entspricht. Und das ist jetzt die Frau. Die Frau macht die Hilfe Gottes sichtbar. Das ist wunderschön. Und das ist die Gnade. Das ist wiederum Gnade. Die Frau wird hier als Gnade beschrieben. Und wäre es nicht wunderschön, wenn ein Mann sagen würde, meine Frau ist meine Gnade. Und umgekehrt natürlich auch. Also der Mann kann sich nicht finden ohne die Frau und umgekehrt. Beide sind gleichwertig, aber sie sind völlig verschieden. Also es gibt eine spezifische Ordnung in der Natur und in der Gnade. Die sind aufeinander ausgerichtet. Wir sind uns Hilfe gegenseitig. Wenn wir es nicht erkennen, dann ist das ein lebenslanger Kampf, kann das sein. Wenn wir ständig uns übertrumpfen wollen und ständig etwas besser wollen. Wenn wir erkennen, dass jeder etwas einbringt und wir uns ergänzen, dann ist es eine harmonische Ehe. Genau das leben die beiden, das haben sie erkannt. Es ist noch kein Machtkampf. Sie sind noch vor dem Sündenfall. Es gab noch keine Sünde. Es gab noch kein Dominieren über den anderen. Sie erkennen, sie schauen sich an, sie ergänzen sich und können sich auch im geistigen Sinne ergänzen. Sie können sich helfen gegenseitig am Weg. Das ist die besondere Erfahrung der Einheit. Und diese Gemeinschaft nennt Johannes Paul II. Communio Personarum, also eine Communio, eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft von Personen, könnte man sagen. Also der Mensch hat im Alleinsein entdeckt, dass er transzendent ist, auf Gott hingeschaffen. Und entdeckt jetzt in der Einheit, dass er auch zur Beziehung mit einer anderen Person geschaffen ist und öffnet sich zu dieser personalen Gemeinschaft, zu dieser Communio Personarum. Und jetzt sind wir Abbild der trinitaren Gottesgemeinschaft. Jetzt erst sind wir Abbild der göttlichen Dreifaltigkeit. Wir erkennen zuerst, dass wir diese Hilfe brauchen. Wir sind alleine. Wir sehen, wir sind Abbild Gottes. Wir müssen reif werden. Wir müssen zuerst diese Gotteskindschaft leben, damit wir auch erkennen können, dass der, den uns Gott schicken wird, auch ein Gotteskind ist, ein Geliebtes. Er gehört ganz Gott. Und wenn wir reif genug sind, dann können wir uns öffnen und können jemanden kennenlernen und können ihn verlieben, verloben, verheiraten. Das ist der Weg. Also der Mensch, der seine Identität sucht, muss nach dem Alleinsein immer durch diese Erfahrung der Communio durchgehen, sagt Johannes Paul. Beende jetzt, ich möchte nur noch einen Satz sagen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Das bedeutet, das ist die Ordnung der Schöpfung, das ist die richtige Reihenfolge. So sollte es sein. Wir verlassen Vater und Mutter, wir verlassen unser Elternhaus, wir werden selbstständig, wir lernen einen Beruf, wir werden reif, wir erkennen uns als Kinder Gottes. Dann lernen wir jemanden kennen, wir verloben uns, wir binden uns, er bindet sich an seine Frau, das heißt Verlobung und Hochzeit. Und ein Fleisch ist die Hochzeitsnacht. Das ist die richtige Reihenfolge.